Business Intelligence Systeme sind wie Tresore voller Gold. Jeder will rein. Aber wie können wir sie von den digitalen Einbrechern schützen? Über die Kunst und Wissenschaft davon spreche ich mit meinem heutigen Gast in dieser Episode. Gleich nach der Intro geht's weiter. Felix Golenko von Daten sind Chefsache. Business Intelligence Systeme, die wir aufbauen, so können mit Tresoren, die voller Gold sind, verglichen werden. Jeder will da ran. Aber wie schützen wir sie von den digitalen Einbrechern? Wir von Multibase machen sehr viel dafür, dass diese Tresore von innen gut geschützt sind. Aber es bringt nichts, wenn nur die Tresore von innen geschützt sind. Die müssen vor allem von außen geschützt werden. Wie man das macht, das ist aus meiner Sicht nicht nur Kunst, sondern auch Wissenschaft. Und dafür habe ich für diese Episode einen ausgewiesenen Experten für Cybersecurity eingeladen. Willkommen, Dirk Hölzer.
Hallo.
Bevor wir dann zu Security und so rumgehen, würde ich sagen, Dirk, stell dich bitte mal kurz vor, was dich dazu bringt, dass du und ich jetzt über Cybersecurity im Kontext von Daten sind Chefsache sprechen können.
Ja, also mein Name ist Dirk Hölzer. Ich bin seit jetzt fast 25 Jahren bei der HTH GmbH und wir betreuen hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen, auch den ein oder anderen größeren Industriekunden und das natürlich auch allumfänglich, heißt nicht nur, was Infrastruktur angeht, sondern natürlich auch, was IT-Security angeht. Das bedeutet halt, dass wir sehr, sehr viele Umgebungen kennengelernt haben in der Vergangenheit und auch die Bedürfnisse der Kunden und natürlich auch in den letzten Jahren den immer weiter wachsenden Bedarf an IT-Sicherheitsthemen, die wir natürlich auch mit unseren Kunden versuchen abzudecken.
Okay. Also jetzt wissen wir, dass in größeren Unternehmen natürlich eine völlig andere Regelung besteht, beziehungsweise völlig andere Prozesse vorhanden sind, auch Teams von Leuten da sind, die dafür sorgen, dass es so wenig, wie es nur geht, digitale Einbrecher gibt. Aber in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es nach wie vor so, dass das Thema aus meiner Sicht zu vielen Fällen stiefmütterlich behandelt wird.
Ne? Ja, genau.
Und jetzt würde ich ganz gerne mit dir darüber diskutieren, was ist denn da alles überhaupt notwendig und auf der anderen Seite möglich? Und ich würde gerne mit einem Thema anfangen, was auch Parallelen hat zu dem, was wir jetzt im Kontext von Reporting und Analytics machen. Wir empfehlen unseren Kunden natürlich, dass sie eine Data Strategy, eine Datenstrategie haben. Und darüber gab es in einer der vorherigen Episoden auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem von Experten. Und jetzt kann ich mir das Gleiche vorstellen. Dirk, soll ein kleines oder mittelständisches Unternehmen auch eine Cybersecurity-Strategie haben? Und wenn ja, was soll diese Cybersecurity-Strategie beinhalten?
Ja, es ist natürlich wichtig, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Man hat gerade bei kleineren Unternehmen immer wieder die Herausforderung, dass oftmals ja auch nicht wirklich ein IT-Personal im Unternehmen vorhanden ist. Heißt, es kommt dann immer auf den externen Dienstleister an. Der muss diese Themen bei den Kunden mit adressieren und das in die Unternehmen auch reinkommunizieren, weil die werden sich da nicht von selber aus mit beschäftigen. Die haben meistens mit ihrem Tagesgeschäft so viel zu tun, dass der Blick über den Tellerrand da meistens ein bisschen außen vor bleibt. Und da ist es halt wichtig, auf die Kunden zuzugehen und auf die Unternehmen zuzugehen und zum einen natürlich das Thema Cybersicherheit nochmal zu sensibilisieren und zu prüfen, was ist denn jetzt schon da. Das fängt ja an bei einem Virenscanner. Das sollte so das Fundament sein. Also wer heute noch ein Unternehmen führt und keinen Virenscanner betreibt, der sollte sich ernsthaft Gedanken machen, ob er da an der richtigen Stelle ist. Dann sind es halt natürlich andere Themen noch. Firewall, habe ich meinen Server entsprechend segmentiert, also abgesichert vom restlichen Netz oder auch andere kritische Systeme, gerade bei Unternehmen, die produzieren, hat man oft das Thema, dass ich Produktionsanlagen habe, die auch in irgendeiner Form eine Netzwerkkommunikation benötigen. Und da ist es einfach auch wichtig, auf Netzwerkseite schon mal ein Fundament zu schaffen, zu sagen, ich steuere sehr genau, welche Systeme überhaupt wohin und wie kommunizieren dürfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produktionssystem habe, was aus dem ERP-System irgendwelche Produktionskennzahlen abrufen muss oder irgendwelche Auftragsdaten abrufen muss, das muss zwar diese Datenbank oder das System erreichen, wo diese Daten liegen, aber das muss ja nicht zwangsläufig auch theoretisch in der Lage sein, den Datenbankserver zu erreichen, wo die Personalbuchhaltung drauf liegt oder sowas. Dass man da einfach sich konzeptionell Gedanken macht, welche Systeme habe ich und wer muss diese Systeme überhaupt zugreifen können. Und gerade wenn es dann in den Bereich BI geht, dann schaffe ich ja in der Regel irgendwo eine Stelle. Ich stelle mir das immer ganz gut vor, ihr versucht ja erstmal so viele Daten, wie es irgendwie geht, vom Unternehmen zu bekommen und die an einem zentralen Punkt irgendwo zusammenzufassen. Und das ist natürlich schon ein System, was gerade aus Sicherheitsaspekten nochmal besonderes Augenmerk bedarf. Das heißt, dass man dieses System wirklich sehr, sehr gut absichert.
Also was für mich inzwischen schon feststeht, wenn wir eine Data Strategy für einen von unseren Kunden machen, dann ist, sagen wir mal, Zugriffsberechtigung und Security, das ist natürlich ganz normal. Das müssen wir sicherstellen. Ja, aber
es ist nicht für alle
Schutz
normal.
Von außen.
Das ist
stimmt. Ja. Stimmt. Aber der Schutz von außen muss genauso gewährleistet werden, weil wenn man es jetzt überlegt, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann haben wir unsere Daten zusammengeführt, wie du das gerade gesagt hast, in ein gut designtes Data Warehouse. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Auf der anderen Seite ist es ja super explosiv, weil, sagen wir mal so, wenn jemand sich jetzt über eine Firma informieren möchte, ja, dann, sagen wir mal, wenn sich schon reinhackt, ja, in ERP-System reinzukommen und in CRM-System reinzukommen, welche auch immer, andere Systeme, ja, das ist schon eine Herausforderung. Und dann muss man sich noch ganz gut auskennen, wie man diese Daten zusammenklaubt, wenn man daraus irgendwie einen Sinn machen möchte.
Ja.
Was wir aber mit einem Data Warehouse machen, ist genau das.
Ja? Ja.
Also wir bereiten alles bestens vor. Also die intimsten Geheimnisse oder die intimsten Sachen über ein Unternehmen sind in einem Data Warehouse. Ja, mein Gott, wenn du da reinkommst, bist du bedient.
Alles,
also insoweit ist es.
Ja.
Es ist mega wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Und sag mal, du hast vorher gesagt, und das Thema haben wir auch, in der Regel gibt es in kleinen mittelständischen Unternehmen jetzt nicht so viele IT-Kräfte, die sich mit sowas beschäftigen. Wenn das der Fall ist, wo soll jetzt überhaupt diese Cybersecurity-Strategie aufgehängt werden? Wer soll sich damit beschäftigen?
Ja, also letztendlich ist das auch genauso wie die Daten des Unternehmens, ist das Chefsache. Das heißt, wenn ich jetzt kein Personal habe, was ich hausintern damit beauftragen kann, dann muss ich mir natürlich die Expertise holen und mir die Empfehlungen holen von einem Dienstleister, der das abbilden kann. Und muss dann natürlich auch als Chef ein Stück weit auf den Dienstleister vertrauen. Das heißt, das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Vertrauensbasis, IT-Sicherheit. Und ja, letztendlich macht man zusammen eine Strategie, einen Plan, was ist wichtig, welche Systeme muss ich schützen, was ist besonders sensibel. Das wird ja in den nächsten, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahren wird das nochmal ein bisschen intensiver werden, wenn jetzt viele Unternehmen dann noch in diese NIS-2-Geschichte reinfallen werden. Da sind dann die Anforderungen nochmal höher. Da wird auch noch so ein bisschen was auf viele Unternehmen zukommen. Vielen ist es noch gar nicht bewusst, dass da Handlungsbedarf entsteht. Das sind dann auch so Aspekte, wie ich zum Beispiel gerade schon gesagt habe, mit dieser Netzwerksegmentierung, dass man einfach überlegt, welche Systeme müssen wohin zugreifen, wie trenne ich die am sinnvollsten in logische Bereiche auf und so weiter. Das sind tatsächlich auch schon Anforderungen, die NIS2 dann mitbringt. Und auch dieses Thema Mitarbeitersensibilisierung. Wenn ich jetzt ein System habe, wo bestimmte Personen Zugriff haben, das muss ich natürlich absichern mit am besten ja einer gesicherten VPN-Verbindung oder noch besser mit Zwei-Faktor-Anmeldung und. Also eigentlich alles an geschützten Auffahren, was man irgendwie so in die Finger kriegt. Und da eigentlich wirklich eine Sensibilisierung auch für die Mitarbeiter schaffen, mit Awareness-Trainings, die dann auch irgendwann mehr verpflichtend werden für die Unternehmen, die unter NIS 2 fallen, dass halt so ein Mitarbeiter auch wirklich weiß, okay, was ist denn eine Phishing-Attacke, was ist denn jetzt eine Social-Media-Attacke, also beziehungsweise eine Social-Engineering-Attacke, dass man also wirklich in dem Bereich die Mitarbeiter ja immer mehr abholt und sensibilisiert, so dass jeder, der dann in seinem täglichen Arbeiten auf bestimmte Anomalien stößt, die jetzt ungewöhnlich sind, sofort hellhörig wird.
Ja, letztendlich, was du auch gesagt hast, Daten sind Chefsache, aber Cybersecurity ist auch Chefsache. Ne?
Genau.
Gut, jetzt waren wir so ein bisschen auf der globalen strategischen Ebene. Ne? Mhm. Ich habe da so ein paar ganz, ganz konkrete, banale, in Anführungszeichen, Themen, die ich gerne ansprechen möchte.
IT-Sicherheit ist niemals banal.
Eine, und darüber hast du kurz schon gesprochen, Passwörter.
Ja.
Also wie oft ich nach wie vor sehe, Passwort 123.
Ja, ganz schlimm.
Das ist, also jetzt in größeren Unternehmen natürlich nicht, aber in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist dieses Thema meiner Meinung nach ja noch nicht so richtig durchgedrungen, dass es wichtig ist. Also ja. Ich habe vorher von Tresor gesprochen, ne? Wir können den besten Tresor bauen, aber wenn wir dann drauf den Code noch schreiben, ja, dann kann sich jeder dafür bedienen.
Genau.
Was ist denn deine Empfehlung mit den Passwörtern? Was ist jetzt so Best Practice?
Ja, also Best Practice, es gab ja früher so die Ansage, ja, Passwörter so häufig wie möglich wechseln. Da ist man ja inzwischen von weg. Da gibt es auch offizielle Empfehlungen vom BSI zu. Früher hat man gesagt, so ja, also es gab Unternehmen, die haben dann die Leute alle 6 Wochen mit einem neuen Passwort genervt. Ist natürlich sehr, sehr übertrieben, frustriert die Leute und führt dann dazu, dass die Leute sich irgendein Schema überlegen. Das heißt, die zählen dann irgendeine Zahl hoch im Passwort oder machen irgendeinen anderen Blödsinn. Und das BSI sagt inzwischen, Passwort ändern lieber seltener oder vielleicht auch gar nicht mehr erzwungen, dass das Passwort geändert wird. Dafür sollen die Leute aber wirklich ein Passwort wählen, was schwierig ist, was komplex ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, du musst ein komplexes Passwort haben und das musst du auch alle 3 Monate oder alle 6 Monate musst du das ändern, weil die Menschen sind Gewohnheitstiere. Und das ist einfach so. Und wenn ich jetzt jemandem einmal gesagt habe, okay, überleg dir bitte mal irgendeine wilde Zahlen-Zeichen-Folge, die mit nichts irgendwie hackt, die zufällig auf die Tastatur oder sonst irgendwas und die lernst du auswendig und das ist dein Passwort. Das kann ich ja nicht permanent von den Leuten erwarten, dass sie dann das regelmäßig machen. Aber wenn man so eine kryptische Zeichenfolge, die also jetzt nicht irgendwie mit ja Geburtstag der Mutter oder sonst irgendwas zu erraten ist, das ist ja schon ein sicheres Passwort. Und das ist ja auch nicht irgendwie durch irgendwelche Ableitungen oder sonst irgendwas aus dem Leben der Person zu erraten. Und wenn die Leute so ein Passwort einmal wissen und sich das eingeprägt haben, ist es natürlich relativ schwierig, immer zu sagen, ja, jetzt brauchst du noch mal eins, sondern dann lieber das lassen und darüber hinaus dann noch hingehen und bei den Systemen, wo es möglich ist, was immer mehr werden mit der Zeit, noch den zweiten Faktor mit hinzuzuführen. Dass ich also noch so eine Besitzkomponente habe.
Das wollte ich sowieso jetzt gleich fragen, weil das plagt mich momentan hier auch bei Multibase. Wir sind dabei, 2-Faktor-Authentifizierung einzuführen. Mhm. Es ist lästig.
Ja. Es ist lästig, aber
was kann man da? Gibt's da irgendwie Shortcuts oder so?
Nee, also es gibt letztendlich, wenn ich jetzt hingehe und ich habe jetzt mein Passwort, was ich mal schön auswendig gelernt habe, was ich weiß. Da würde ich sagen, das benutze ich genau für zwei Stellen. Einmal für die Anmeldung an meinem Windows-System und dann vielleicht noch, um mich am Passwortmanager anzumelden. Und alle anderen Zugänge, die ich sonst noch habe, sind automatisch generierte Kennwörter, wegen mir 20, 25, 30 Zeichen lang, wild durcheinander. Die sind aber alle gespeichert im Passwortmanager. Und in dem Passwortmanager kann ich natürlich auch eine 2-Faktor-Komponente mit hinterlegen. Dass ich dann da
Moment, Dirk. Also du bringst jetzt Passwortmanager ins Spiel.
Ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nee.
Ich glaube, dass viele gar keinen Passwortmanager haben.
Es ist wirklich so. Also gerade im Privatumfeld findet man gefühlt häufiger Leute, die einen Passwortmanager benutzen, als im Businessumfeld. Und das ist eigentlich ja tragisch, weil ich meine, jetzt die Welt ändert sich natürlich auch mit der Zeit, wenn man jetzt mal so Herstellerportale oder Lieferantenportale, da war das ja früher so, ja, ein Kunde, ein Zugang. Das heißt, man hat als Unternehmen von seinem Lieferanten einmal Anmeldedaten gekriegt, um sich dann an dem Shop anzumelden. Und das ändert sich ja auch. Die fangen ja jetzt auch an zu sagen, ja, das ist ja so nicht mehr. Da muss jeder Mitarbeiter von euch muss seinen eigenen persönlichen Zugang haben. Der wird entsprechend mit Rollen verrechnet. Und dann ist das sicherer. Und die sind dann idealerweise auch mit zwei Faktor nochmal abgesichert, sodass man eigentlich immer weiter davon wegkommt, dass es Zugangsdaten gibt, die mehrere Personen überhaupt kennen müssen. Sondern es ist immer so, der persönliche Zugang, den muss nur einer haben. Und also den muss man immer nur selber wissen und ja, die managt man am besten auch dann in einem entsprechenden Passwortmanager. Da gibt es auch für Business-Umfeld gibt es da auch Lösungen für, wo dann auch Szenarien abgebildet werden. Was mache ich denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter mal das Unternehmen verlässt? Wenn man es richtig macht oder richtig aufgebaut hat, dann habe ich nicht die Notwendigkeit, dem seinen Passworttresor einsehen zu müssen. Weil dann hat der überall seine Zugänge und ich gehe einfach bei den entsprechenden Portalen rein und lösche den User da raus oder deaktiviere den Zugang.
Sag mal, wie aufwendig ist es dann, sag mal, für ein 50-köpfiges Unternehmen, so unternehmensweit einen Passwortmanager einzuführen?
Der Aufwand als solches, das reine Implementieren eines Passwortmanagers, das ist in der Regel auch mit so ein paar strukturellen Konzepten innerhalb von ein, zwei Tagen über die Bühne gebracht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nachher, die Mitarbeiter abzuholen und bei den Mitarbeitern das Verständnis zu schaffen, diesen Passwortmanager auch einzusetzen und zu benutzen. Dass man also seine Passwörter da reinbringt und dass man dann auch, es gibt halt viele Passwörter, die dann zum Beispiel von sich aus schon eine Statistik bringen und sagen, hör mal, hier ist ein Passwort, das ist 7-mal in Verwendung auf 7 verschiedenen Plattformen. Da kann man dann als Benutzer selber rangehen und sagen, okay, das möchte ich jetzt mal ändern. Kriegt vielleicht auch mal die Ansage von der Unternehmensführung, dass sowas bitte beachtet werden soll. Das wäre natürlich sinnvoll. Und dann kann ich diese Zugänge durchgehen und kann dann einfach auf den entsprechenden Portalen sagen, okay, jetzt mache ich da ein neues Passwort, das ist entsprechend komplex und speichere das dann neu in den Passwortmanager rein. Ja, und genauso gibt es auch diese Möglichkeiten, die Zugänge gegenzuprüfen, ob jetzt zum Beispiel schon Zugangsdaten in irgendwelchen Dark Web Ressourcen gehandelt werden. Ja, dass man da direkt einen Alarm kriegt.
Gibt es jetzt von euch irgendwie bevorzugten Passwortmanager? Was würdet ihr empfehlen? Also wir von Multibase, wir benutzen 1Password.
Ja.
Ja? Was eignet sich da so für kleine und mittelständische Unternehmen am besten?
Genau, also wir haben bei unseren Kunden im Moment rollen wir in vielen Bereichen Keeper aus. Keeper ist ein Cloud-gehosteter Passwortmanager. Den kann ich auch an eine 365-Anmeldung zum Beispiel mit anbinden. Das heißt, dass der Nutzer sich an seinem Passworttresor mit seinen 365-Anmeldedaten anmelden kann, plus noch halt einem zweiten Faktor. Ja, also das ist dann auch da wieder wichtig, dass man den zweiten Faktor hat. Und das kann man auch sehr, sehr stark steuern, wie oft dieser zweite Faktor abgefragt wird. Also der Kollege, der das bei uns letztens noch angepasst hat, der hat es sehr gut gemeint und hat unsere Mitarbeiter da schön mit geärgert, aber so langsam gewöhnen sich die Leute dran, weil bei uns wird quasi wirklich jeden Tag die zweite Faktoranmeldung gefordert. Ne? Also man konnte das vorher sagen, okay, auf dem Gerät habe ich jetzt einmal authentifiziert, frag mich danach nicht mehr. Und dann gab es andere Systeme, die haben dann alle 30 Tage nur nach dem zweiten Faktor gefragt. Und jetzt hat der Kollege das umgestellt und hat gesagt, nee, jeden Tag. Und das ist natürlich, es ist lästig, aber es ist wichtig. Ne? Weil gerade so ein Passwortmanager, da sind ja die sensiblen Daten drin, um dann Zugriff auf alles Mögliche zu bekommen. Und da ist halt Sicherheit einfach kompromisslos.
Okay, gut. Das Thema Passwörter haben wir jetzt meiner Meinung nach ziemlich gut abgedeckt. Oh, ja. Vielen Dank. Ich habe jetzt auch was Interessantes gelernt. Also für mich war es, ich mache das nicht so, aber das werde ich jetzt überlegen. Also du hast gesagt, mein Passwort soll ich in zwei Fällen benutzen. Mich an meinen Rechner, Betriebssystem anzumelden und an meinen Passwortmanager. Der Rest sollen von Passwortmanager generierte Passwörter sein.
Genau.
Passwörter sein, ne?
Ja.
Da muss ich drüber nachdenken, wobei für mich stellt sich da die Frage, was mache ich dann in Urlaub, wenn ich irgendwas auf der Schnelle mein Bankkonto mir anschauen möchte. Aber das ist ein völlig anderes Thema.
Okay. Das ist der Vorteil
bei dem Keeper. Das nächste Thema, was ich...
Ja, das ist der Vorteil bei dem Keeper, weil den gibt's auch als mobile App. Anmeldeverfahren ist das gleiche. Ich melde mich da genauso an, brauche genauso den zweiten Faktor, aber ich habe die Zugänge auch auf dem Handy.
Okay. Ah, okay. Okay, da muss man später drüber reden. das nächste große Thema, Verschlüsselung.
Mhm. Wann immer möglich machen.
Wie kann man das machen? Also, dass man es machen sollte, braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Ja. Ja? Wie kann man das machen? Jetzt baue ich ein Data Warehouse auf. Ja? Wir haben halt, die sind in der Regel in Datenbanken aufgebaut. Reicht aber nicht. Was kann man da zusätzliches machen?
Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, also was man halt immer gucken muss, ist, dass die Kommunikation verschlüsselt läuft. Das heißt, dass ich nicht irgendwie an irgendeiner Stelle Daten abfragen unverschlüsselt übers Netzwerk jage, ne, sondern dass man da eigentlich immer guckt, dass das eine möglichst sichere Verbindung ist. Und gerade wenn es dann wirklich darum geht, dass ein Endgerät mit einem Server spricht, diese Verschlüsselung, die sollte eigentlich immer verschlüsselt sein, also diese Kommunikation. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, was mache ich, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ein Notebook im Unternehmen, da habe ich natürlich auch die Applikation drauf, um auf die BI-Reports und alles zuzugreifen, habe vielleicht sogar gewisse Reports als PDF mir lokal gespeichert.
Genau.
Das liegt dann auf meinem Notebook, heißt, das Notebook sollte natürlich auch verschlüsselt sein. Ganz klassisch Festplattenverschlüsselung. Bei Microsoft ist es dann die BitLocker-Verschlüsselung. Die kann ich entweder selber auf dem Gerät einrichten oder ich habe, was die sinnvollere Lösung ist, im Unternehmen irgendeine Security-Lösung im Einsatz, wo ich die Geräte mit manage und wo ich das darüber steuern kann, dass das automatisch aktiviert wird.
Für mich war das, also ich muss zugeben, mein Notebook ist nicht verschlüsselt. Bis jetzt, aber ich glaube, es wird bald verschlüsselt. Und einer der Gründe, warum ich es nicht verschlüsselt habe, war Performanceverlust. Ist das Ihr Glaube?
Also wenn man es in Zahlen bemessen würde, würde ich sagen, also ein Windows-Rechner, der mit BitLocker läuft, ja, vielleicht Richtung 5%. Das Ganze ist natürlich deutlich entspannter geworden. Also ich sag mal, früher mit drehenden Festplatten und sowas, da war das alles noch viel, viel schlimmer. Heute sind die Systeme ja in der Regel so leistungsfähig. Auch die SSDs, die dann eingebaut werden, die werden ja auch von Generation zu Generation immer schneller. Es ist eigentlich kaum wahrnehmbar, ob ein Gerät jetzt verschlüsselt ist oder nicht, von der Performance her. Also es mag sicherlich Anwendungsfälle geben, wo man das mehr merkt, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, Videoeditierung oder sowas in der Richtung macht, also irgendwas, was wirklich lokal große Datenmengen bewegt. Aber ich sag mal, das normale Business-Office-Umfeld wird das kaum wahrnehmen.
Jetzt das nächste Thema. So, jetzt frage ich das einfach ganz, ganz naiv, absichtlich, möglicherweise auch so ein bisschen explosiv. Was ist denn sicherer? Bin ich on-premise sicherer oder bin ich im Cloud sicherer?
Spielt keine Rolle, solange das Backup verschlüsselt ist. Also es gibt die Frage, die man sich stellen muss, ist mein Backup sicher vor einem Hacking-Angriff? Heißt vor so einer Ransomware-Attacke, die einmal durchs Netz fegt und all meine Daten verschlüsselt. Und wenn ich jetzt die Backups auf einem System liegen habe, was übers Netzwerk erreichbar ist, was quasi im gleichen Netz ist und auch vielleicht mit den gleichen Zugangsdaten vom Administrator erreichbar ist, dann ist natürlich mein Backup in Gefahr, wenn dieser Zugang mal kompromittiert wird. Rein von der Datenaufbewahrung her, in dem Moment, wo ich ein Backup verschlüssele, ist es eigentlich egal, wo ich es physisch speichere, ob das jetzt eine Festplatte ist, ein Band ist, irgendein NAS ist oder ob das ein Cloud-Speicher ist, weil ohne den Schlüssel kommt da de facto keiner dran. Die Gefahr ist halt, okay, wenn jetzt eine Ransomware-Attacke ist und meine schon verschlüsselten Backup-Dateien, die irgendwo auf dem NAS liegen, nochmal mitverschlüsselt. Und davor kann man sich aber auch inzwischen schützen. Es gibt bei Cloud-Anbietern sogenannte Immutable Storages. Das heißt, ein einmal geschriebenes Backup darf 30 Tage nicht mehr verändert werden. Das heißt, selbst wenn irgendein System Zugriff drauf hätte, würde dann der Cloud-Anbieter sagen, ja, Moment, okay, das ist aber noch nicht außer Zeit raus, das darf noch nicht gelöscht oder verändert oder sonst irgendwie werden. Und das kann man auch mit lokalen Systemen abbilden. Diese Immutable Storage-Lösungen gibt es auch für nicht cloud-basierte Lösungen, dass man irgendwo ein System hat, was mit komplett anderen Anmeldedaten, komplett isoliert vom Netz sozusagen, also nicht isoliert vom Netz, aber komplett andere Anmeldedaten, sehr restriktiver Zugriff auf das System. Und auch die Backup-Software kann halt nur so auf diesen Server zugreifen, dass sie das Backup da reinschreiben darf und auch nur erst dann wieder verändern oder bereinigen darf, löschen darf, alte Backups, wenn das System sagt, die Zeit dafür ist auch reif jetzt, das ist abgelaufen.
Okay, okay. Das nächste Thema, was mich interessiert, ist, ich bin ja einer der ganz disziplinierten Menschen. Ich mache ja meine Gesundheitschecks immer wieder. Meine Frau lacht teilweise, dass ich viel zu viele davon mache, wobei das glaube ich gar nicht. Wie ist es denn mit den... Also diese Gesundheitschecks sind einfach lästig. Einige, ja, was die Männer durchmachen, aber auch die Frauen. Ne? Das ist nicht so das Tollste. Wie ist es denn mit Sicherheitschecks, Sicherheitsaudits?
Ja.
Wie oft soll man sie machen? Wie soll man sie machen? Wo soll man sie machen?
Also es gibt natürlich, früher war das eher so ein Thema, man hat einmal so eine Firma beauftragt, die dann von außen so einen Pentest gemacht hat. Das war dann so ein Einmalreport. Dann wechselte das Geschäftsmodell von vielen, dass die gesagt haben, ja, das macht ja Sinn, wenn wir sowas wiederkehrend machen, was ja völlig richtig ist. Und man sagt eigentlich inzwischen, es gibt ja zwei Arten von so Audits, die ich machen kann. Ich kann ja einmal meine internen Systeme entsprechend überwachen und ich kann von extern mich mal simuliert angreifen lassen. Ne? Das sind dann diese richtigen Pentests. Und wenn ich jetzt einfach nur wissen möchte, ob ich irgendwelche bekannten Sicherheitslücken oder Schwachstellen habe, dann kann man das mit relativ einfachen Tools inzwischen abbilden. Wir setzen bei unseren Kunden zum Beispiel von der Firma Leiwand ein Tool ein, was auf sämtlichen Windows-Geräten läuft, also auf den Servern und auf den Clients. Der geht im Prinzip hin und scannt die Systeme komplett durch, also den kompletten Festplatteninhalt und auch sämtliche installierten Programme und gibt dann im Prinzip einen Report, prüft das gegen die sogenannte CVE-Datenbank gegen. Das ist eine Datenbank, die global gepflegt wird mit Schwachstellen von und Sicherheitslücken von Programmen. Und dort kriege ich dann zum Beispiel eine Info, ja, du hast auf dem Rechner XY, da ist noch eine Java-Runtime installiert, die ist veraltet und die hat so und so viele Sicherheitslücken. Oder da ist noch ein Adobe-Reader installiert. Also auch diese Sachen, weil das sind zwar, im ersten Moment denkt man sich so, ja, mein Gott, was ist denn das Adobe-Reader? Was soll mir da schon passieren? Ne? Aber es sind halt nicht ohne Grund Sicherheitslücken. Und genauso kann ich dann natürlich immer die, natürlich auch den Windows-Update-Stand, der wird dann gegen geprüft, ob die Updates installiert sind und auch die Microsoft-Updates, die jetzt vielleicht nicht automatisch übers Windows-Update mit installiert werden, werden natürlich abgefragt. Und man kriegt dann eine Information, dass da Handlungsbedarf ist. Das ist halt wichtig, dass man erstmal die Information bekommt. Das wird dann auch in einem schönen Report dargestellt mit einem Ranking von F bis A wird man kategorisiert dann. Und je schlimmer die Sicherheitslücke ist, umso schlechter ist dieses Ranking. Genau. Und der gleiche Anbieter da, kann auch die externe.
Gibt es da eine Empfehlung?
Ja.
Gibt es da so eine Empfehlung, sagen wir so, jetzt nur für uns, für Multibase, ne? Soll man das intern irgendwie so einmal im Quartal machen, extern einmal im Jahr oder was wäre so von dir die Empfehlung?
Ja, also das, was wir da einsetzen, was ja quasi als kleiner Agent auf dem Windows-System läuft, die Systeme reporten täglich. Das heißt, die machen jeden Tag einen Scan von dem System und schreiben das in den Report rein und es vergeht auch nicht ein Tag, wo wieder irgendwas Neues aufplöppt bei uns. Ja, also das ist wirklich ein Dauerthema, okay, dass man halt Schwachstellen sucht und auch findet. Und letztendlich ist es, ich sag mal, in 95% der Fälle ist es damit getan, die entsprechende Software zu aktualisieren. Und 5% sind dann vielleicht, man muss hier auf Basis von irgendeiner Empfehlung oder Sicherheitslücke eine Konfigurationsanpassung vornehmen.
Was ist mit den Mac-Systemen? Ist da ein großer Unterschied?
Also das, was wir jetzt haben, wir haben natürlich bei uns im Kundenumfeld auch nicht die große Anzahl an Mac-Nutzern. Wir sind halt ein sehr Microsoft-lastiges Unternehmen auch. Und der Scanner, den wir da jetzt im Einsatz haben, der scannt aktuell keine Macs, soll aber kommen. Ne? Also da sind die auch dran. Ja, das, die haben natürlich auch den Fokus erstmal auf das gesetzt, was bekanntermaßen auch am meisten angegriffen wird im Moment, und versuchen erstmal da das abzubilden. Genau.
Gut, das waren jetzt so meine Themen, aber schon an ein paar Fragen, die ich so gestellt habe, kann man herauslesen. So großer Experte bin ich nicht. Genau dafür habe ich dich ja eingeladen. Jetzt aus deiner Sicht, ich habe ja sicherlich einige wichtige Aspekte hier noch vergessen. Was wäre jetzt dem mit den Passwörtern und Verschlüsselung und Sicherheitsaudits und Cybersecurity-Strategie, was wäre noch zwei oder drei weitere Themen, die du empfehlen würdest, dass man sich das detaillierter anschaut?
Ja, es sind natürlich auch Klassiker, Basics eigentlich, die überall da sein müssten, aber man findet immer wieder Unternehmen, wo das sehr, sehr stiefmütterlich ist, dass man einfach über Berechtigungen nochmal nachdenkt, über Berechtigungsmanagement, dass man sich halt überlegt, wer muss denn überhaupt worauf Zugriff haben. Ein klassisches Beispiel, was ich da immer anführe, ist in einem Unternehmen der Auszubildende, der am Ende seiner Ausbildung mehr Rechte hat als die Geschäftsführung, weil der jede Abteilung durchläuft und immer in den Gruppen hinzugefügt wird, aber niemals aus einer Gruppe wieder rausgenommen wird. Das sind dann so die Klassiker. Bis hin zu vernünftigen On- und Offboarding-Prozessen, wenn jetzt Personalwechsel stattfinden, dass man natürlich auf dem Zettel haben muss, wenn jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dass dann auch zeitnah sämtliche Zugänge, die der Mitarbeiter hat, auch geschlossen werden. Ne? Die meisten Sachen kriegt man damit schon abgefedert, dass man das AD-Konto, das Active Directory-Konto deaktiviert, weil viele Systeme da angebunden sind für die Anmeldung. Aber halt auch gerade so Sachen wie ein Zugang bei einem Lieferanten von irgendeinem Portal oder irgendeinem Shop. Auch sowas muss man natürlich im Auge behalten. Nicht, dass der Mitarbeiter dann, man weiß ja nie, ob das im Guten oder im Bösen auseinandergegangen ist, noch versucht, irgendwie da eine Bestellung auszulösen und dem Unternehmen so irgendwie einen Schaden zuzufügen.
Okay. Gut. Ja, ich glaube, damit haben wir einige ganz wichtige Aspekte abgedeckt.
Ja.
Wenn Sie jetzt den Ratschlägen von Dirk folgen, dann wird Ihr Tresor nicht nur von Ihnen, sondern auch von außen sehr gut geschützt. Vielen lieben Dank, Dirk,
dass
du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Wenn jetzt ein oder andere deine Hilfe benötigen würde, wie können die dich denn erreichen? Also natürlich wird deine E-Mail-Adresse, Kontaktdaten in Shownotes publiziert, aber nicht alle schauen sich die Shownotes an. Wie kann man dich erreichen?
Ja, am besten kann man uns natürlich auch per E-Mail erreichen. Wir versuchen da immer sehr, sehr schnell dann auch zu reagieren. Am einfachsten dann an die info@hthgruppe.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf Besuche auf unseren Social Media Ressourcen und bei unserem Podcast. Und das ist es im Prinzip.
Ja, dann vielen Dank. Ich habe jetzt auch was Interessantes gelernt, muss ich was gleich intern besprechen mit dir dann ein oder anderes Thema jetzt noch vertiefen, was mir erstmal jetzt klar wurde, dass wir da vielleicht noch eine oder andere Lücke haben.
Können wir gerne machen, freue ich mich drauf.
Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie das, was wir so hier erzählen oder die Themen, die wir teilen, wenn es Ihnen gefällt, ja, geben Sie mir ein Like. Gerne können Sie das mit Ihren Bekannten, Freunden, Verwandten teilen, die daran auch Interesse hätten. Und wenn Sie ein oder anderes Thema haben, das wir hier abdecken sollten, bitte kontaktieren Sie mich entweder über LinkedIn oder fkolenko@multibase.de. Wir sehen und hören uns in der nächsten Episode. Und nochmals vielen herzlichen Dank, Dirk Hölzer.
Ich auch zu danken.